Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Heute freue ich mich besonders, Dr. Maike Gerkens begrüßen zu dürfen. Maike ist eine promovierte Sportwissenschaftlerin und als Geschäftsführerin bei der Medifit Studio GmbH tätig. Diese betreibt Fitness- und Gesundheitsstudios an mehreren Standorten im Norden Deutschlands. Maike bringt nicht nur umfangreiche Führungserfahrung mit. Sie setzt sich auch leidenschaftlich für die Themen Verantwortung, Selbstverantwortung und Nachhaltigkeit in der Führung ein. Wenn Ihre Mitarbeitenden wachsen und Ihre KundInnen ihre Ziele erreichen, dann ist Maike glücklich. So schreibt sie auf LinkedIn, wo ich sie vor einiger Zeit bereits kennenlernen durfte. In dieser Folge sprechen wir über die Bedeutung von Verantwortung. Lass dich also inspirieren von Maikes Ideen, um Führung verantwortungsvoll und zukunftsfähig zu gestalten. Hallo liebe Maike, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ich danke dir sehr für die Einladung und ich freue mich und bin sehr gespannt.
Ich würde mit dir zunächst mal ganz gerne über deinen beruflichen Weg ein bisschen sprechen. Wie haben dich denn so dein Hintergrund als Sportwissenschaftlerin und auch so deine Karriere in der Gesundheitsbranche geprägt? Wie bist du so diesen Weg gegangen?
Wie bin ich diesen Weg gegangen? So ursprünglich habe ich den Beruf Versicherungskauffrau gelernt, da auch 4 Jahre gearbeitet, mich dann aber entschieden, Sportwissenschaft zu studieren. Und das war genau die richtige Entscheidung. Ich habe einfach seit diesem Entschluss mich in ganz viele Bereiche vom Wissen recht tief bin ich eingetaucht und habe schon in jungen Jahren gerne Herausforderungen angenommen. Manchmal vom Gefühl, eine Schuhnummer zu groß, sage ich mal, bin dann aber reingewachsen und dadurch ist ja am Ende jetzt das entstanden, wo ich heute stehe. Ich habe jetzt vor kurzem Ja gesagt zum Thema Geschäftsführung. Seit 1.1. bin ich Geschäftsführung und merke eigentlich jetzt, wie sich alles Erlernte wie so ein Puzzle zu einem großen Ganzen zusammenfügt und fühle mich dadurch auch dieser neuen Herausforderung gegenüber gut gewappnet.
Sehr gut und vielleicht auch ein Stück weit bestätigt. Also wenn du jetzt rückblickend auf deinen Weg schaust, was du da so im Einzelnen gemacht hast, dass du jetzt so im Nachhinein sagst, das hat Sinn gemacht und ich ziehe jetzt den jeweiligen Nutzen aus den verschiedenen Etappen.
Ja, es ist genauso. Ich wusste auf dem Weg dahin dann vielleicht noch nicht, wohin, warum das mal nützlich sein wird, dass ich beispielsweise auch mal ein Dreivierteljahr Marketing mit umsetzen musste, aber das alles oder Vertrieb richtig eingetauft bin. Ja, das hat sich alles als sehr wirksam dann doch erwiesen, dann für die Aufgaben, die ich heute umzusetzen habe.
Dieser Schritt von der Versicherungskauffrau zum Thema, ich studiere jetzt Sport, kannst du den noch ein bisschen erklären, wie das zustande gekommen ist?
Also Sport war schon da, meine Leidenschaft dann. Also ich bin gerne morgens eine nicht kurze Strecke mit dem Rad zur Versicherung gefahren. Große Versicherung, hatte ein Schwimmbad, bin geschwommen auf dem Rückweg an so einer Trampolinanlage vorbei. Also da war schon viel Bewegung da. Und ich sage einmal, ich habe nur einen Realschulabschluss, aber mir sagte jemand dann, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung hast und dann 4 Jahre da gearbeitet hast, in Hamburg wohnst, kannst du über einen Quereinstieg, den nächsten Mal verkürzt, einsteigen. Und das fand ich ziemlich gut und danach auch alles mit Bravour und eins und wie auch immer abgeschlossen. Und
du hast ja das, was du gerne machst, dann auch zu dem gemacht, was du dann eben auch später mal beruflich machst. Und du hast das ja dann auch noch, du bist noch promoviert, ne? Ist richtig.
Genau, auch das ging dann über diesen Weg. Ja, ich wollte ursprünglich an der Uni anfangen zu arbeiten, habe mich dann aber doch entschieden, im Fitnessstudio zu bleiben. Und das ist jetzt auch am Ende genau der richtige Weg. Aber auch das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich liebe es.
Ja, und jetzt bist du frisch gebackene Geschäftsführerin. Da erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu. Wie ist das gekommen? Hättest du das vor einem Jahr so geahnt, dass das dann mal in 25 passieren würde?
Ja, habe ich geahnt. Also am Ende, ich bin vor 10 Jahren in unser Unternehmen gekommen, habe eigentlich von Anfang an viel an Führungsaufgaben übernommen und auch in den letzten Jahren eigentlich schon alles größtenteils geführt und dann war es für mich am Ende schon, ich bin mir der Verantwortung durchaus bewusst, ist jetzt schon Geschäftsführerin einer GmbH nochmal eine andere Sache als vorher operative Leitung. Und manchmal ist es, also das Innere muss weit genug gewachsen sein, um Ja zu sagen. Und das war dann Mitte letzten Jahres, zeichnet sich das immer mehr ab, dass wir den Weg gehen und alles ist prima. Ich fühle mich gewappnet.
Wenn du jetzt mal so deine Philosophie als Führungskraft bezeichnen würdest oder beschreiben würdest, ich kriege da ja auf LinkedIn immer so mit, welche Themen du da so einflechtest. Da höre ich Werte, da höre ich das Thema Verantwortung, Effektivität, Nachhaltigkeit, Positive Leadership. Worüber möchtest du vielleicht als erstes mal sprechen, um uns das so ein bisschen näher zu bringen, was dir wichtig ist als Führungskraft?
Dann ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr bewegt, das Thema Verantwortungsübernahme, weil das für mich einen deutlichen Unterschied macht, ob ich Aufgaben, sage ich mal, übernehme oder mich wirklich verantwortlich fühle. Also das beschäftigt mich schon sehr, sowohl für mich selbst, also für mich ist immer ganz klar, sobald ich eine Aufgabe übernehme, fühle ich mich sehr verantwortlich. Wie gelingt es aber auch bei Mitarbeitern und Führungskräften, dass sie sich sehr verantwortlich fühlen, weil daraus folgt ganz viel Positives. Das ist
Ja.
nur ein Aspekt, aber wie du sagst, ich könnte jetzt auch auf Diverses einsteigen hier
Lass
gerade.
uns über Verantwortung sprechen, denn das ist ja in jedem Fall auch ein ganz zentraler Aspekt von moderner Führung. Wie definierst du denn Verantwortung?
Verantwortung bedeutet für mich, was sag ich mal, ein Aspekt ist es auf jeden Fall, Ziele zu haben und diesen dann in dem Bereich, in dem ich zuständig bin, sage ich mal, auch bestmöglich nachzugehen. Da gehört ja auch zu, dann je mehr Verantwortung jemandem übertragen wird oder je mehr ich sie annehme, Entscheidungen sehr bewusst zu treffen und ab einem gewissen Punkt dann auch spätestens ich jetzt für Konsequenzen einzustehen. Und wenn ich jetzt an unsere Führungskräfte denke, dann ist für mich ein wesentlicher Teil der Verantwortung auch, die eigenen Mitarbeiter in seinem Team zu unterstützen, sich zu entwickeln, weil am Ende brauchen wir alle die, ich sage jetzt mal, Mannschaft, die alles umsetzt. Also alleine sind wir nichts als Führungskraft. Und das ist von daher auch eine hohe Verantwortung. Und auch ich jetzt unsere Führungskräfte, aber die Führungskräfte dann ihre Mitarbeiter wiederum dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, ist jetzt auch mal so. Am Ende auch die Unternehmensziele auch wirtschaftlich zu erreichen.
Ja, ist ja letztlich dann auch so eine Kaskade, wenn das dann von ganz oben eben in die nächste Führungsriege gegeben wird und dann einfach so ein Stück weit nach unten gehen muss. Jetzt bist du, sage ich mal, ist jetzt ein bisschen hierarchisch formuliert, ganz weit oben. Was ist denn so eine Voraussetzung dafür, dass du jetzt bereit bist, auch Verantwortung nach unten abzugeben? Also was brauchst du dann von deiner Führungsriege, um das dann auch, um auch dazu bereit zu sein?
Vertrauen, so tatsächlich, dass sie mit der Verantwortung gut umgehen. Manchmal ist es auch, wenn man wirklich Verantwortung abgibt, erstmal ein, gerade wenn neue Mitarbeiter dazu, Mitarbeiterinnen dazu kommen, auch sie erstmal gut auszustatten. Also wenn ich kein gutes Rüstzeug habe, nicht die Informationen von Software und Co., von diversen irgendwie, was zur Aufgabenausführung benötigt wird, dann ist ein gutes Ausstatten wichtig, um abgeben zu können. Am Ende auch den Reifegrad, würde ich mal sagen. Das sind ja so Modelle, die es gibt, zu betrachten. Das ist toll, wenn man delegieren kann und einfach sagt, mach mal, aber manchmal auch der falsche Weg. Also je nachdem, wo sich jemand gerade befindet, würde ich das auch ein bisschen individuell unterschiedlich handhaben.
Sehr situativ dann eben, ne, das situative Leadership-Modell, wo man dann eben wirklich auch schaut, wo steht die Person, die mir da gegenüber ist. Und ich meine, gerade wenn man jemanden neu einstellt, dann muss natürlich das ein oder andere an Know-how, was jetzt eure Unternehmung anbelangt, auch erstmal gewährleistet sein. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Stichwort dann das Onboarding, was da stimmen muss.
Auf jeden Fall. Und das ist gerade in Zeiten, wo viel zu tun ist, wirklich auch wieder Verantwortung, dann also innezuhalten mit anderen Geschichten, weil es dient dem Menschen und der Sache nicht, also allen nicht. Ja, wichtiges Thema Onboarding.
Wenn man das dann irgendwie mal ausfallen lässt, nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier einfach mal funktionieren und im Endeffekt dann die Rechnung zu zahlen hat, wenn man da nicht solide gearbeitet hat in dieser Phase des Onboardings, ne?
an der falschen Stelle gespart.
Ganz genau, ist vollkommen richtig. Ja, also du hast sehr schön über Verantwortung und auch Vertrauen gesprochen. Vielen fällt das ja eher schwer im Sinne des, ich muss das aber alles kontrollieren können. Ist das so etwas, was dir schwer fällt oder kannst du das gut machen? Bist du jemand, der gut auch abgeben kann? Und was müssen denn eigentlich die Mitarbeiterinnen oder deine Führungskräfte erstmal vorweisen können, damit du dazu auch bereit bist, diese Verantwortung dann abzugeben?
Am Ende haben wir bei uns, glaube ich, ganz gute Strukturen schon geschaffen, dass so, ich arbeite gerne mit dem Begriff Spielfelder, so wenn man einfach dem Mitarbeiter ein bestimmtes Spielfeld gibt, so, sage ich mal, so Leitplanken rundherum, bis hierhin kannst du alles alleine entscheiden, dann und danach tatsächlich lieber nochmal im gemeinsamen Austausch gehen, dann ist das vom Ansatz in meinen Augen eine gute Sache. Und wenn dann gerade Führungskräfte nachwachsen, dann ist vielleicht am Anfang das Spielfeld noch ein bisschen kleiner. Und wenn sie lange dabei sind, wächst das einfach immer mehr. Also ist auch wieder etwas situativ.
Absolut. Und dann kommt man immer mehr so in diesen selbstverantwortlichen Teil. Selbstverantwortung, dann auch etwas, was du dann erwartest von deinen Führungskräften, dass sie da, ohne dass das groß kontrolliert werden muss, selbstverständlich ein Stück weit ist, dass man selbstverantwortlich arbeitet.
Auch wieder ein spannendes Thema. Also ich glaube, ich kann das gut, Sachen auch laufen zu lassen, aber manchmal werde ich dann doch wieder auch ganz klassisch. Ich liebe ja auch manchmal Malik mit seinen Sachen, der dann auch dann sagt, wirklich auch Prozesse dann doch mal zu kontrollieren, weil dann gehe ich davon aus, das läuft die ganze Zeit, der MO und so weiter, und dann mal nachschauen und nachhaken und dann verschwimmt dann doch einiges. Also da lerne ich fast wieder ein bisschen auch wie in vielen eine gute Balance zu finden. Also auch Prozesse mal wieder durchzusprechen, Bälle hochzuhalten, Themen nochmal neu zu besprechen. Und das kommt gerade aus dem Führungskräftemeeting. Da haben wir auch wieder Prozesse besprochen, vertieft. Und dann gehe ich aber auch davon aus, wenn wir das heute besprechen, Protokoll rumgeht, dass Themen dann auch in den Studios dann selbstverantwortlich umgesetzt werden.
Stellst du denn da Unterschiede fest von den verschiedenen Führungskräften, wie sie das unterschiedlich aufnehmen, also ein und dieselbe Vorgabe, wenn du das so in das Führungskräfteteam reingibst, dass sie doch sehr unterschiedlich dann damit umgehen können mit der Eigenverantwortung?
Also es ist auch manchmal, sage ich mal, Führungskräfte, die ich prinzipiell als sehr strukturiert erlebe, gehen damit anders um als andere Menschen. Und ich finde dennoch gar nicht zu sagen, am Ende macht uns der Mix aus. Und das ist, ich schwenke mal ganz kurz ein bisschen zur Seite ab. Ich finde ja auch dieses DISC-Modell zu sagen, der eine ist eben so ganz aus der Ecke, ich brauche Regeln und Normen, und der andere ganz kreativ so insgesamt. Es ist okay, dass die Führungskräfte unterschiedlich sind, weil am Ende ergänzen wir uns auch durch unsere unterschiedlichen Möglichkeiten, auch vorhin wieder im Meeting gesehen. So, und dann lernt doch wir sind dann 15 Menschen, die dann im Austausch sind. Und wenn berichtet wird, wie was läuft, guckt sich auch, glaube ich, der eine das Positive vom anderen ab.
Ja, das ist schön. Dann ist das so eine offene Lernkultur.
Auf jeden Fall.
Wie unterstützt du denn so dein Team aktiv darin, dass sie jetzt mehr Eigenverantwortung übernehmen können? Wenn du jetzt merkst, da ist jemand, der da vielleicht noch sehr zögerlich mit umgeht.
Stärken, also wenn ich Eigenverantwortlichkeit oder Selbstverantwortung stärken möchte, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Also das ist auch so ein Satz, den ich von unserem Inhaber übernommen habe, den ich auch gerne weitergebe. Glaube an deine Fähigkeiten. Also dadurch erwächst, glaube ich, ganz viel Potenzial, und das kann so eine positive Schleife werden. Deine Frage war, wie stärke ich die Eigenverantwortung am Ende auch über Ziele setzen. Also wenn jemand ein Ziel hat und sich auf diese fokussiert, kann das die Eigenverantwortung stärken.
Das heißt aber auch eben Klarheit darüber, also was ist überhaupt deine Vorstellung, was zu tun ist? Also eine Klarheit, eine Transparenz schaffen. Auch wo ich vorhin so bei dir zugehört habe, habe ich noch so gedacht, es ist ja auch ein Zeichen von Interesse, wenn man nachhakt. Es ist ja gar nicht ein Zeichen für Misstrauen, sondern es ist ja ein Zeichen von Interesse zu sagen, wir haben jetzt zu einem Zeitpunkt X mal über das und das Ziel gesprochen. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Jetzt interessiert es mich einfach mal. Erzähl doch mal, wo stehst du denn gerade? Und man muss es ja nicht als Zeichen von Misstrauen oder Kontrolle empfinden, sondern als Zeichne von, dass dich das auch interessiert. Wie ist denn jetzt so der Sachstand und wie weit ist man gekommen und wo sind vielleicht noch Hürden? Kann man dann vielleicht auch unterstützen? Wäre ja auch eine mögliche Frage zu sagen, inwiefern kann ich dich jetzt unterstützen?
Als wärst du vorhin dabei gewesen. Eine, und das ist nur gar nicht nur mein Interesse. Wie läuft es eigentlich gerade bei euch? Wir haben vorhin tatsächlich noch mal so eine halbe Stunde uns Zeit genommen, dass jedes Studio in, sag ich mal, die kleine Gruppe, die da anwesend war, auch reflektiert hat. Zwei Sachen, die richtig gut bei uns laufen und zwei Sachen im Studio, wo wir uns selbst folgenden Tipp geben würde. Und das war so unterschiedlich und so spannend und das, was du beschrieben hast, wirkliches Interesse. Ach, spannend mal zu hören. Das läuft bei euch toll. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wirklich gut. Oh, diesen Tipp würdet ihr euch geben. Auch spannend. Ja, da mal Fokus drauf setzen. Also es ist wirklich interessant hinzuhören. Und was bewegt euch gerade eigentlich?
Ja, wenn man sich mal den Kern des Wortes Interesse nimmt, dann heißt das ja nichts anderes als darin zu sein oder mittendrin zu sein, also aus dem Lateinischen herkommend. Und ich mag das Wort sehr, weil es einfach zeigt, dass das noch keinen Hintergedanken haben muss, dass man eher eine Frage stellt. Das ist erstmal ein Zeichen von Interesse. Also dabei sein zu wollen oder eben dem anderen dann nah sein zu wollen, eine Begegnung eben wirklich zu haben, die Zeit dann auch positiv zu nutzen. Ich meine, man verbraucht so viel Zeit in Meetings und das sollte nicht so ein Selbstzweck sein, zu sagen, wie ist der Stand der Dinge, sondern eben wirklich auch voneinander zu lernen und sich wirklich auch unterstützen zu wollen. Ja, aber schön, wenn das bei euch so etwas ist, was Teil auch eurer Kultur ist. Also da sind wir auch so bei so einem Thema wie Kulturfrage, was Werte darstellen. Du hast über Ziele gesprochen. Werte sind für mich nochmal ein bisschen übergeordneter vielleicht. Das ist jetzt etwas weniger so dieses konkretere Ziel, etwas mehr so übergeordnet. Sind das so Dinge, die von Bedeutung sind für euch oder habt ihr dafür nicht so richtig die Zeit, weil das Tagesgeschehen dann so überrollend ist?
Also Werte, ich glaube, ohne dass wir sie jetzt permanent aussprechen, was in unserem Unternehmen als Wert auf jeden Fall gelebt wird, ist, dass wir den Menschen sehen, und zwar den Kunden, unseren Kunden, der ja am Ende dann auch seine Fitness- und Gesundheitsziele erreichen soll. Und da bin ich dann auch immer wieder fasziniert, wenn ich irgendwo hinkomme. Finde ich gut, wenn man selbst hinkommt, aber da steht gerade ein Kunde, so dann alles andere ist nicht so wichtig. Dann, also dass einfach der Mensch schon sehr nach vorne gestellt wird mit seinen Zielen und Bedürfnissen. So. Und das erlebe ich bei unseren Mitarbeitern jung und alt. Und das ist auf jeden Fall was, was uns ausmacht. Und ich glaube, da wir auch jetzt nicht so ein Riesenunternehmen sind, auch diese Authentizität, ich erlebe die Mitarbeiter, auch den Umgang mit unseren Mitgliedern als sehr authentisch, als sehr familiär, kann man schon sagen. Und ich muss auch sagen, wenn ich einmal so bedenke, wie unser Unternehmen die Corona-Zeit gestemmt hat, kann man auch sagen, glaube ich, wir sind ein resilientes Unternehmen. Also das war ja für die Fitnessbranche eine sehr schwere Zeit, dann geschlossene Studios und Wiederöffnung mit Bedingungen auf 80 Quadratmeter trainiert eine Person, alles andere als leicht und da als Crew durchzugehen und wieder da zu spielen. Also könnte man auch sagen, Werte, es ist ein Wert, ja, Resilienz ist auch ein Wert, ne? Also
Absolut, ja.
schon mal
Ja.
drei fragst, genau, dann schon mal so.
Ja, also ich denke, alles, dem man auch ganz bewusst eine Aufmerksamkeit schenkt. Also wenn das etwas ist, wo du jetzt sagst, das ist etwas, das hat sich so als Wert herausgestellt. Also man kann ja auch sagen, Asset. Also letztlich auch zu wissen, da war eine Herausforderung und die haben wir dann gestemmt und aus dem können wir das ja auch wieder mit einer Zuversicht in die Zukunft gehen. Das ist so der Punkt, wo du dann mal rückblickend sagen kannst, ja, was haben wir denn sonst noch mitgenommen aus dieser Phase? Also Resilienz, vielleicht auch da wieder so das Vertrauen in die Selbstverantwortlichkeit von unseren Mitarbeitenden, das Bestmögliche aus dieser Phase herauszuholen.
Ganz beeindruckend in der Zeit habe ich Synergien erlebt. So war dann, wo wirklich dann morgen, also jetzt, boah, plötzlich dürfen wir aufmachen, so insgesamt. Und wir müssen das und das umsetzen, Hygienekonzept. Und ich dachte, ich kann das gar nicht alles machen. Also insgesamt, das kann nur noch du, machst dies, das, das und der Rest Augen zu und durch. Und was da für Synergien auch entstanden sind, Summenintelligenz, wie machen wir was jetzt alles, zack, zack, zack und führen auf und es steht. Also das ist auch schon echtes hohes Vertrauen. Wenn was passiert, dann rocken wir das echt gemeinsam, weil das kann man ja auch nur gemeinsam irgendwie schaffen.
Ja, auch so
Das
eine Agilität, also so eine Flexibilität, Agilität, so eine
Die war da so.
Fähigkeit, spontan reagieren zu können.
Das war ja sowas von gegeben. Jeden Sonntagnachmittag gefühlt eine neue Verordnung, wie was zu machen ist. Morgen wieder Maske, übermorgen Test. Also da war ja Agilität, mussten wir leben, konnten wir gut leben und können wir auch wirklich, glaube ich, gut leben. Also wir sind flexibel. Strukturen finde ich toll. Aber Strukturen müssen auch angepasst werden.
Das war ja nun eine Ausnahmesituation, wo es wirklich auch darum ging, wie können wir jetzt als Organisation darauf reagieren. Das Gegenteil ist ja proaktiv Dinge zu gestalten. Und das ist, glaube ich, ja auch ein Thema, was dir besonders gefällt, also ein bisschen vor die Welle zu kommen. Und ich denke, das ist ja auch das, was deine Mitarbeitenden von dir auch als Geschäftsführerin erwarten. Was machst du, um vor die Welle zu kommen?
Wir haben tatsächlich auch Strategie-Meetings, dann, indem wir unsere Vision festgelegt haben, die dann ja kurzfristig mal durch Geschichten wie die eben ins Straucheln kommt. Aber wir haben ganz klar die Vision immer mehr in Richtung auch, also dass wir gesundheitsorientierte Fitnessstudios sind. Das sind und also ich bin nicht alleine Geschäftsführer, unser Christos Georgoulopoulos, der das Unternehmen vor 35 Jahren gegründet hat, ist auch Geschäftsführer und der hat bei der ersten Studioeröffnung gesagt, wir wollen gesundheitsorientiertes Training anbieten und das ist nach wie vor unsere Vision. Und aber am Ende ist das eine Vision.
Eine Vision zu haben und es dann aber auch runterzubrechen und zu transferieren in Strukturen, in Prozesse.
Und in Teilziele, also und tatsächlich selbst der vorhin erwähnte Umbau geht in die Richtung, dadurch werden Obenflächen frei und so. Wir haben unsere Teilziele und die, da können wir jetzt auch gut wieder Schritt für Schritt dann vorwärts gehen und haben wir, glaube ich, genau dieses Langfristige und nicht, was du eben erwähntest, sage ich mal, reaktiv, sondern proaktiv unseren Weg zu gehen.
Ich weiß, dass du ja von dem her, was du so auch postest auf LinkedIn, dich inspirieren lässt von Stephen Covey zum Beispiel oder eben auch von Seligman mit dem Perma-Modell. Was sind da so für Dinge, die du dann auch ganz konkret nimmst und sie dann auch komplett auf deinen Anwendungszweck anwendest? Das finde ich immer sehr spannend, wenn jemand nicht nur diese Theorien nimmt, sondern sie dann eben auch umsetzt. Wie machst du das, dieses
Ja,
Adaptieren?
also es ist tatsächlich, Covey ist stark mit seinen Prinzipien, habe ich einfach vor 6, 7 Jahren das erste Mal mit Freude im Urlaub gelesen und wende einiges davon ganz konkret an. Das passt auch zu dem eben Gesagten. Also proaktiv ist das eine, aber der zweite Weg von ihm schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Und irgendwo gibt es ja auch den Satz, ich glaube, von Tennisspielern, die vieles gewonnen haben, quasi alles zweimal schaffen. Also im Geist, das wirklich einmal durchzugehen und dann hoffentlich auch in deiner Praxis das so umzusetzen. Das ist, finde ich, ein ganz tolles Prinzip von KW, was ja auch ganz praktisch für sich alleine, aber auch mit einem Team geht.
Also, dass ihr wirklich mal so visualisiert oder auch mentalisiert, wir sind erfolgreich im Ziel.
Also das mache ich tatsächlich gerne für mich, wenn ich diese Gesamtvision habe, aber auch im 1:1 relativ häufig mit Führungskräften, dass ich ganz doll einlade, sich wirklich das Ziel vorzustellen mit allen Sinnen. Also einmal sich in die Zukunft, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu beamen und diesen Zustand wirklich zu erleben, weil ich glaube, dass ganz viel Motivation da geschaffen werden kann und auch Durchhaltevermögen in Zeiten, in denen es schwierig wird.
Und eben dann nicht in so eine katastrophisierende Reise. Was könnte alles jetzt an schlimmen Dingen passieren, sondern eben so eine motivierende Reise. Also was kann alles an positiven Dingen entstehen? Und wenn du das jetzt mit so einem WAKOK machst, also mit den 5 Sinnen zu erleben, dass du dann wirklich dich hinstellst und sagst so, erzähl doch mal, was siehst du und was hörst du und was fühlst du und schmeckst du und so, machst du das? Sagen dir die Führungskräfte nicht, was hat denn das jetzt hier in so einem Business-Kontext zu suchen?
Ich sage es wirklich nicht ganz so ausführlich, aber ich habe gerade gestern wirklich in einem Gespräch gesagt und dann stell dir gerne einmal vor und sei es der warme Wind im Gesicht. Verdeutliche damit, versetze dich einmal wirklich ganz rein.
Ja, ich finde es auch wunderbar, weil es auch ein Anker ist, wenn ich es dann nachher wieder zitieren möchte. Also ich habe es jetzt in dem Gespräch, mache ich es lebendig. Ich möchte es später aber wieder abrufen können. Dann kann ich ja referenzieren, also mich beziehen auf dieses Gefühl, den warmen Wind im Gesicht. Und das spürt man und man erinnert es viel besser, als wenn man es nur in so sachliche Worte bringt. Es bekommt die Emotion und durch die Emotion wird alles wieder wachgerufen, was in dem Moment, dass du es mit deiner Führungskraft besprichst, da gewesen ist in dem Raum.
Und das ist entscheidend, die Emotionen mit reinzubringen. Also, und einen
Ja.
Anker setzen, perfekt die Stichworte, finde ich genau.
Das sind Dinge, die wir ja auch dann wiederfinden in diesen anderen Modellen, zum Beispiel das Perma-Modell von Seligman, auch dieser ganze Begriff, das Positive, aber eben auch das Emotionale und daraus dann die Motivation zu schöpfen. Ich finde es wunderbar, wenn dann jemand aus der Praxis mir gegenüber sitzt und sagt, ja, damit arbeite ich. Das sind die Dinge, die dann auch zu Erfolg führen und vielleicht auch deinen Führungsstil so ein bisschen kennzeichnen.
Auf jeden Fall. Also Emotionen gehen bei uns mit rein. Also das ist einfach, also gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu, wie stark man Emotionen mit reinbringt. Aber ich bin für Authentizität und auch Emotionen leben zu dürfen. So, also wenn du Perma-Modell sagst, am Ende ja auch gute tragfähige Arbeitsbeziehungen dann im Unternehmen zu haben, das spielt ja alles damit mit rein. So, am Ende verbringen wir so viel Lebenszeit sowieso bei der Arbeit. Wäre schade, wenn Emotionen da keinen Raum hätten, ne?
Hättest du nicht auch das Gefühl, dass jetzt jemand, der in einer Fitness- und Gesundheitsbranche ist, hier dann auch ein bisschen aufgefordert ist, sage ich mal, eine gewisse Vorbildfunktion einzunehmen und auch eher als Vorreiter sich zu platzieren, weil, sage ich mal, ein bisschen provokativ ausgesprochen, deren Leben gesünder wird dadurch, dass es euch gibt, fit, mehr Fitness, mehr Gesundheit und irgendwo verpflichtet das doch dann auch gegenüber den Mitarbeitenden, oder nicht?
Das sehe ich genauso. Also ich finde, also ob es verpflichtet, aber es ist schon gut, ein Stück weit als Vorbild zu agieren. Und wenn wir auf unserer Website auch so den ganzheitlichen Ansatz schreiben, auch ein Stück weit dann im Team, sage ich mal, Facetten davon zu leben, ist das für mich total schlüssig und richtig und gut.
Verpflichtend war auch durchaus ein bisschen provokativ gemeint. Letztlich seid ihr da natürlich auch frei und das ist eine freie Entscheidung. Wie erlebt ihr euch denn da so im Kontext der gesamten Branche? Also was ist da so, was sind da so für Trends, die ihr beobachtet und wie drückt ihr dem Ganzen also euren Stempel auf? Wie macht ihr das, inwiefern macht ihr das anders?
Ich denke, dass diese, ja, ein bisschen jetzt in Anführungsstrichen familiäre Atmosphäre, gepaart mit dem auch Gesundheitsziele zu erreichen, doch wesentliche Aspekte sind, die uns ausmachen.
Wie stark ist auch so der Einsatz an Personal? Also habt ihr dort Dinge automatisiert, bestimmte Prozesse, man kommt rein und kann selbst einchecken? Oder gibt es dort noch Menschen, die einen begrüßen? Das sind ja auch so Trends, die man ja in verschiedenen Branchen, auch in der Hotellerie oder auch in der Gastronomie erlebt, immer mehr.
Tatsächlich, ich sage ich mal, ich scheue mich be vor bestimmten Automatisierungsprozessen, obwohl sie sicher Kosten ersparen würden. Wir kochen den Kaffee tatsächlich noch, können auch einen Kaffeeautomaten hinstellen. Was wir tatsächlich jetzt auch in dem dritten Studio jetzt haben, ist der automatische Check-in, aber dennoch ein Mitarbeiter am Empfang. Das alles wegzulassen, dann entfällt genau das, was ich eben genannt habe, diese persönlichen Gespräche. Ich glaube, dass. Ja, Kostenbewusstsein ist total wichtig, aber ich glaube auch das Bedürfnis der Menschen, auf andere Menschen zu treffen, wird immer wichtiger. Ich persönlich liebe es auch, wenn ich irgendwo hinkomme und mir begegnen freundliche Menschen.
Ja, und ich meine, man kann ja auch das Doing auch mal lösen. Also wenn wir jetzt sagen, früher hat dann diese Person, die da am Empfangsschalter ist, war noch gedanklich damit beschäftigt, den richtigen Schlüssel rauszugeben. Ich habe das bei mir im Fitnessstudio auch erlebt. Dann wurde manchmal die falsche Schublade rausgezogen. Ich bekam den Männerschlüssel. Und jetzt mal umgekehrt ist es so, dass das ja davon auch befreit ist. Das müssen Sie ja jetzt gar nicht mehr machen. Also das heißt, da habe ich den Self-Check und ich komme da anders vielleicht an meinen Spind. Und gleichzeitig kann ich dann ja mich mehr konzentrieren auf die Gestaltung der Beziehung, die dann viel mehr in den Vordergrund treten kann. Und das
Ja.
geht ja auch in den Bereich von dem Perma-Modell, das den ganzen Beziehungsaspekt.
Sehr gut. Es ist genau das, wenn jetzt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit einem mit beschäftigt ist, kann der andere sich einchecken ohne Schlange, geht schon mal in die Umkleiden. Das hat tatsächlich ganz viele positive Aspekte. Gerade in unserem Studio mit der Erweiterungsfläche haben wir es jetzt auch. Dann, also es gibt Raum für anderes Wirken.
Auf jeden Fall seid ihr ja, sage ich mal, im weitesten Sinne in so einer Branche, wo ihr serviceorientiert oder ja sehr kundenorientiert verfahrt. Und mein Podcast beschäftigt sich ja nun mit dem Thema People Pleasing. Ich finde ja, heutzutage gibt es viele Menschen, die sehr genau wissen, was sie wollen. Also ich bin hier Kunde und ich bin hier der König oder die Königin und jetzt sollen doch mal alle kuschen. Ich finde es gleichzeitig jetzt schwierig, wenn jetzt eure Mitarbeitenden quasi angehalten würden, nur noch zu gefallen. Also ist das ein Thema, was ihr habt, dass ihr sagt, wir wollen auseinanderhalten? Ihr sollt nicht pleasen im Sinne von alles möglich machen, aber ihr sollt gleichzeitig so eine Serving-Kultur noch aufrechterhalten. Also weißt du, was ich
Ja,
meine?
ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das habe ich tatsächlich mit Einzelnen, sage ich mal, kommuniziert. Was in meinen Augen da ganz hilfreich sein kann, ist so eine Grundhaltung, die ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, dann freundliche Stärke mit dem, ich bin okay, du bist okay. Das hat für mich ganz viel von dem, ich kann mich auch in verschiedene Zustände begeben. Damit kommen wir, glaube ich, ganz weit. Also auch wenn ich selbst dann mal nicht so einfache Gespräche führe, aber mit dieser Grundhaltung, ich bin okay und dazu gehört, ich bin okay und du bist okay. Und wenn wir dann über irgendwelche anderen Sachen Verhalten oder so sprechen, ist es das Verhalten, aber nicht der Mensch. Und ich glaube, mit dieser Grundhaltung kann einem vor diesem Phänomen geholfen werden, sich selbst nicht mehr gerecht zu werden, sondern nur noch dem anderen.
Ja, genau. Und dann auch vielleicht gerade für Mitarbeitende, sie sind ja auch irgendwo ihren Vorgesetzten, letztlich auch dir, der gesamten Organisation Rechenschaft schuldig. Gleichzeitig ist vielleicht der Kunde, die Kundin in dem Moment gerade irgendwie steht dort und will irgendwas, und dass die dann nicht zerrissen werden und eben auch resilient bleiben, kann man natürlich damit lösen, dass man genau das ihnen deutlich macht. Du bist okay und der Kunde ist auch okay. Und wenn du mit dieser Haltung reingehst, dann kannst du bei dir bleiben und im Rahmen dessen, was verantwortlich zulässig ist, also verantwortbar ist, auch Zugeständnisse machen und auch mit einem guten Gefühl, aber auch sagen, das liegt jetzt nicht drin, das ist nicht möglich, dieses Zugeständnis zu machen.
Ja.
Und da sind wir dann eigentlich auch wieder so ein Stück weit bei dem ganzen Thema Verantwortungsübergabe. Also manche könnten ja auch als Mitarbeitende Angst davor haben, zu viel Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber wenn du das quasi als Grundhaltung schon in diesen Akt des Verantwortung Übergebens mit rein gibst, dass du sagst, ich gehe jetzt grundsätzlich mal davon aus, dass du okay bist und dass du mit der Haltung auch in alle Situationen gehen kannst, dann könnte ich mir vorstellen, dass man diese Selbstermächtigung auch besser vollziehen kann. Das ist ja auch ein Schritt für so einen Mitarbeiter, der es vielleicht früher mal gewöhnt war, ach, du sagst mir ganz genau, was zu tun ist, hinzukommen zu so einem, du hast ja das Reifegradmodell angesprochen, zu einem Mitarbeiter, der oder einer Mitarbeiterin, die das recht eigenverantwortlich dann macht. Wenn sie weiß, du stärkst den Rücken und du hast das als Grundhaltung Menschen gegenüber.
Ja, ist auch ein guter Impuls, das tatsächlich genauso, wie du es gerade ausgedrückt hast, auch mal so zu thematisieren. Das ist ja immer das A und O, oder auch häufig das A und O, die Kommunikation, das dann tatsächlich auch mal so auszusprechen, kann dann gewissen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch noch mal den Rücken stärken. Nehme ich mal so als Impuls auch mit, das noch mal tatsächlich mehr zu thematisieren.
Ja, es ist ja letztlich immer eine Gratwanderung. Und wenn wir jetzt anstreben, eine Balance zu erreichen, dann sagt sich das so leicht. Und trotzdem, diese Balance passiert ja oft auf einem sehr schmalen Grat. Und ich finde, wir haben ja auch über Emotionen gesprochen. Manchmal denkt man auch, es gibt zu viele Emotionen. Also die Leute sind dann sehr schnell auch emotional. Und wenn irgendwas nicht gut funktioniert, ich weiß auch, dass Kunden auch manchmal, weiß ich nicht, sehr emotional werden können, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch so passiert, aber grundsätzlich mal geht es ja immer dann, wenn man sagt, wir sind bereit, auch Emotionen ihren Platz zu lassen, auch immer darum, wie kann ich das denn dann regulieren? Wie kann ich die Emotionen trotzdem auch irgendwo kanalisieren, in gute, gesunde Bahnen zu lenken?
Am Ende, auch wenn Kunden emotional werden, ist es, finde ich, für uns als Mitarbeiter, als Führungskräfte, für mich also häufig eine ganz dankbare Situation, weil durch die Emotionalität am Ende auch viele Informationen fließen, konstruktives Feedback wir erhalten, was gerade nicht gut läuft und das selbst für sich filtern zu können. Okay, da sind es die Emotionen, aber dann auch die Sachinformationen auf diesen, weil es vielleicht emotional einfach mal rausgesprudelt ist, sich ein Mensch, ich sage jetzt mal das Wort beschwert oder konstruktiv Feedback gibt, ist das häufig ein Fürsprecher für 20 Menschen, die es eben nicht aussprechen würden. Und wenn jemand vielleicht mal aus der Emotionalität sich traut, das zu sagen, ist es am Ende wertvoll. Und ich selbst müsste dann einfach nur lernen, die Emotionalität ein bisschen nicht an mich ranzulassen. Aber ich bin am Ende dankbar über die konstruktive Kritik, weil die Lage ist da und es ist wie blinde Flecken. Ich bin ja froh, dass es mir jemand sagt und ich reagieren kann und Abhilfe schaffen kann, so, weil am Ende steht ja die Zufriedenheit der Kunden auch ganz weit oben. Also von daher, Emotion erlaubt, es darf nur nicht zu persönlich für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter werden, die dann Ja, also eine Grenze darf da natürlich nicht überschritten werden.
Absolut, nein, also sehe ich ganz genauso. Und ist das so etwas, wo es dann auch Schulungsangebote bei euch so gibt, bei der Personalentwicklung, dass ihr dafür sensibilisiert und dann auch so ein bisschen enabled, in solchen Situationen bei sich zu bleiben und gut mit dieser Kritik, respektive mit dem Feedback umzugehen?
So Beschwerdemanagement haben wir so richtig Profi-Schulungen gehabt, ist aber auch schon wieder eine Weile her. Aber den persönlichen Umgang damit zu finden, müsste ich jetzt, war wahrscheinlich gar nicht so das Thema, kann ich gar nicht genau sagen. Ist aber auch wieder ein guter Impuls, wie gehe ich emotional damit um? Und ich will es gar nicht zu sehr pauschalisieren, aber hätte jetzt gerade unsere jungen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter dabei, wir haben auch viele Studenten, Azubis so insgesamt. Ist ja dann auch ein sehr lehrreiches Feld fürs Leben, so, ne? Es wird einem ja wahrscheinlich häufig mal so begegnen, dass es eigentlich gar nicht mir so gilt, die Emotionalität, aber ich damit umzugehen habe.
Absolut. Ja, und ich finde es wichtig, wie man da von der Grundhaltung diesen Emotionen schon mal begegnet, im Sinne des, dadurch werden Bedürfnisse transparent gemacht. Und das
Ja.
ist ja auch so ein bisschen die Thematik, die wir bei der gewaltfreien Kommunikation auch haben, bewusst zu machen, dass immer dann, wenn so eine Emotion zutage tritt, so also an der die Spitze des Eisbergs kommt nach oben, können wir erstmal jetzt nicht mit unserem Tanker dagegen fahren, sondern wir sehen, da ist offensichtlich was. Das ist mal so ein Frühwarnzeichen. Und dann sich eben zu fragen, welche damit nicht erfülltes Bedürfnis oder so ist damit verbunden und wie kann ich da an der Stelle vielleicht Hilfe leisten.
Genau.
Ich finde es halt auch problematisch, also so dieses ganze Thematisieren von Resilienz, von Permamodell, was es alles so gibt, hört sich immer so sehr schön an, hört sich aber alles nach Schönwetterpolitik an. Und ich sehe das genau anders. Im Grunde genommen ist es das auch für schwierige, turbulente Wettersituationen sind diese Modelle so wichtig. Und dann zeigt sich auch, ob sie wirklich funktionieren oder ob es nicht einfach nur so ein bisschen Lippenbekenntnisse, Hochglanzbroschüre ist.
Absolut so. Also es klingt theoretisch alles so leicht, aber wenn es dann mal die Bewährungsproben kommen, was ist dann in Wirklichkeit da? Das zeichnet sich dann wahrscheinlich ab, ne?
Wie viel Persönlichkeit gibst du denn so in deinen Führungsalltag? Oder hast du da den Eindruck, das ist doch nicht professionell und das.
Ich glaube, ich bin sehr authentisch und so, wie ich bin. Und das halte ich tatsächlich, also das ist aber ja meine persönliche Auffassung, für einen guten, richtigen Weg. Vielleicht in größeren Unternehmen wüsste ich nicht genau, wie es ist, aber so in unserer Unternehmensgröße, so hat einfach den Vorteil, wir kennen die Stärken, wir kennen die Schwächen. Jetzt meine Launen muss ich ja nun nicht ausleben, aber wenn es dann mal einen Tag gibt, wo man auch irgendwo betroffen ist, das dann tatsächlich auch mal zu benennen, sollte jetzt nicht täglich sein. Aber auch Seiten zu zeigen, die nicht immer Schönwetterseiten sind, ist für mich okay, wenn man es nicht übertreibt.
Absolut gut. Wenn du jetzt so nach vorne schaust, wir sind ja noch ziemlich am Anfang dieses Jahres und da sind jetzt noch einige Monate. Ich glaube, jetzt sind wir ja gerade im Februar, du hast ja noch 11 von 12 Monaten vor dir so. Was sind da so für Ziele?
Ich habe mir mit der neuen Position tatsächlich einen sehr genauen Jahresplan gemacht, aber auch wir hatten ein tolles Jahresmeeting Ende letzten Jahres und ich bin Freund davon, zusammen zu beschließen, wie Einzelmaßnahmen aussehen dann. Und von daher besteht eine Vision für dieses Jahr und es wäre einfach klasse, wenn wir die am Ende des Jahres erreichen und sie ist realistisch, was ich immer wichtig finde und ich glaube tatsächlich ganz doll daran, dass wir sie erreichen und wäre sehr, sehr glücklich, wenn sich einfach alles so darstellt, wie wir es geplant haben und ich glaube dran und freue mich echt auf das Jahr.
Das ist sehr schön. Das ist auch schon fast ein schöner Abschluss. Jetzt würde ich trotzdem gerne noch mal von dir hören, was du jetzt auch für eine Botschaft mitgeben möchtest an unsere Zuhörenden.
Dann bleibe ich mal bei meinem Slogan, den ich auf LinkedIn stehen habe, an Herausforderungen wachsen. Also es ist, ja, wird ja mal Komfortzone gesagt, ist ja auch wirklich so bequem und vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht, das Thema. Es birgt aber so viel Chancen. Ich denke, es ist immer wichtig, sich den Preis auch bewusst zu machen. Also wenn ich eine Herausforderung angehe, kann das durchaus einen Preis bedeuten und in seine Strategie mit einzubinden, halte ich für sinnvoll. Sinnvoll halte ich die Komfortzone verlassen, ja, aber nicht in die Angstzone zu kommen. Also die muss angemessen sein, die Herausforderung. Und manchmal bedarf es auch den richtigen Zeitpunkt für die großen Herausforderungen.
Nehmen wir dann darauf super gerne an. Ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen. Und eben da haben wir auch wieder das Proaktive drin, da haben wir aber auch irgendwo das Zuversichtliche drin und auch in jedem Fall diesen Handlungsanspruch, den du da auch hast und was auch wieder sehr eng mit Verantwortung übernehmen ja zusammenhängt, dass du da eben nicht sagst, das sollen mal andere machen, sondern dass du dir das selber auch als Verantwortung annimmst.
Genau so, genau.
Genauso. Liebe Maike, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein paar Einblicke gegeben hast in deine Führung und auch in das, was dir dabei wichtig ist. Das sind Dinge wie Resilienz, die sich da zeigen, Verantwortung, Vertrauen, Strukturen, Prozesse. Da hast du über situative Führung gesprochen, Reifegradmodell. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen das Who is Who gestreift. Und gleichzeitig, und das finde ich das Besondere, eben auch, wie ihr das dann ganz konkret lebt und anwendet. Und das macht es für mich einfach sehr glaubwürdig und wäre ich etwas mehr bei euch in der Nähe, dann würde ich bestimmt mir das mal genauer angucken. Aber vielleicht bin ich das ja sogar mal. Dann komme ich gerne vorbei und schaue mir das in real life an. Also ich wünsche
Sehr
euch
gern.
auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei all dem, was ihr euch da so vorgenommen habt. Du dir auch in deiner neuen Rolle. Wobei das ist ja sehr gewachsen. Also von daher ganz so neu ist das ja auch nicht. Aber werde das dann auch weiterhin natürlich auf LinkedIn mit großem Interesse verfolgen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast.
Ich danke dir für die Zeit. War spannend, war schön. Dankeschön.
Ja, irgendwie geht es dir dann doch immer recht schnell um die Zeit. Und ehe man sich versieht, hat man ein Dreiviertelstündchen miteinander geplaudert. Ich habe großen Respekt dafür, in so einer anspruchsvollen Branche einen guten Job zu machen. Und zwar einen guten Job für die Menschen, die unsere Kundinnen sind und für die Menschen, die unsere Mitarbeitenden sind. Und ich wünsche Maike wirklich ganz viel Erfolg dabei. Ich bin aber auch sicher, dass sie das mit den verschiedenen Konzepten, auf denen sie ihr Handeln aufbaut, richtig gut hinbekommt. Ob das nun das Konzept der situativen Führung ist, mit dem Reifegradmodell, wo man ganz genau hinschaut, wo steht denn meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeitender ganz genau und welcher Führungsstil ist jetzt passend, oder aber auch Konzepte wie das von Stephen Covey, was die proaktive Handlung und auch das Setzen der richtigen Schwerpunkte anbelangt. Und ich fand auch das Beispiel mit dem Tennisspiel, was man zweimal spielt, richtig cool. Und natürlich auch Martin Seligmann mit dem Permalead-Modell, wo wir eben in die Positive Leadership-Welt eintauchen und Emotionen so nutzen, dass sie uns unseren Job besser machen lassen. All das sind Dinge, die ich bewundernswert finde. Und es macht mir viel Freude, Menschen hier in meinen Podcast zu bringen, die eben auch die Dinge wirklich umsetzen und sie leben. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wenn du diese Episode spannend gefunden hast, gib mir doch gerne eine Bewertung und abonniere auch den Podcast. Es geht weiter in dieser Reihe. Ich werde mich weiter in diesem Themengebiet des Leaderships ein bisschen aufhalten und hoffe, du magst mich dabei begleiten. Bei allem, was du nun in den Angriff nimmst, merke dir, es geht darum, den ersten kleinen Schritt anzugehen und es muss nicht alles auf einmal geschehen. Ich fand auch diese Denkweise, ich bin okay, du bist okay, eine sehr schöne, die Maike uns da jetzt nochmal mitgegeben hat. Und ich freue mich, dass sie mir diesen klugen Spruch von Harris, den ich auch in einem Podcast schon mal thematisiert habe, muss mal überlegen, ich glaube zu den Glaubenssätzen oder zu den inneren Antreibern, dass sie mir diesen schönen Spruch auch nochmal zurück auf den Schirm gebracht hat. Ja, und ansonsten wünsche ich dir, dass du zuversichtlich bleibst und freue mich darauf, dich recht bald in der nächsten Woche schon wieder in meiner Podcast-Welt begrüßen zu dürfen. Mach es gut!